Unser Thema bei NDR 1 Niedersachsen.
Wenn Sie in Niedersachsen leben, dann kennen Sie das wahrscheinlich. Moin, Grünkohl und den Wind immer von vorne. Typisch norddeutsch eben. Eins fehlt noch, vor allem im Norden Niedersachsens. Das ist die Weite der Landschaft.
Oh, da kann man weit gucken. Man kann sogar bis nach Helgoland gucken.
Die Weite auf der Elbe ist eigentlich immer zu spüren.
Der Blick ist eben so, dass wir hier bis auf ganz wenige Gebäude tatsächlich auch mal eine Landschaft haben, die anscheinend völlig unbeeinflusst ist von irgendeinem menschlichen Tun.
Und darum geht es heute in unser Thema. Typisch norddeutsch, Leben in der Weite. Wir stellen Landschaften vor wie Ostfriesland, das Wendland oder die emsländischen Moore. Wir sprechen mit einer Landfrau über das Landleben und einer Kunstexpertin über die NDR-Sammlung Weite und Licht. Und wir befassen uns mit der Weite als etwas, das mit dem Innenleben zu tun hat. Ich bin Petra Pfeil und begleite Sie heute durch die Sendung bis 20 Uhr. Viel Vergnügen. Typisch norddeutsch, Leben in der Weite. Das trifft auf viele Landschaften in Niedersachsen zu, aber auf eine ganz besonders, die Küstengegend, Ostfriesland zum Beispiel. Aber warum ist dort die Weite ganz besonders weit und was macht den Reiz der Weite aus? Reporter Frank Jacobs hat sich mal umgehört.
Weit, weit, weit.
Weit, Weite. Was heißt das denn überhaupt? Hier im Duden, da steht's.
Bedeutungsübersicht. Weiter Raum, weite Fläche, Ferne.
Weit, weit, weit.
Synonyme zu Weite. Endlosigkeit, Unendlichkeit, Weitläufigkeit, Weiträumigkeit.
Weit, weit, weit.
Beispiele. Unermessliche, unendliche Weiten. Die endlose Weite des Meeres.
Und da gibt's nur eine Gegend, auf die das zutrifft.
Ostfriesland. Ja, wir finden es hier schön. Einfach, weil es weit ist und nicht so sehr besiedelt. Und die vielen Bauernhöfe und die manchmal wenigen Menschen.
Und die schauen gerne über ihr Land.
Oh, da kann man weit gucken. Man kann sogar bis nach Helgoland gucken.
Und diese Weite hat noch einen Vorteil.
Dass weit und breit keiner ist, der einstört.
Und wenn doch?
Das weite Land, wenn ich Besuch kriege, sehe ich ja schon, dass die kommen, dann mache ich die Tür zu. Ja.
Genau. Die Bewohner dieses weiten Landstrichs mit Namen Ostfriesland lieben die Ruhe. Und kein Gesabbel von weit hergereisten. Deshalb halten sie selber auch lieber den Schnabel und sind eher schweigsam.
Und wenn du denkst, jetzt sagen sie was, dann sagen sie höchstens nee.
So ist das im Ostfriesenlande, in der flachen Marsch, die durch angeschwemmten Matsch entstanden ist und zum Teil mehr als 1000 Jahre alt ist. Und dann noch das platte Wattenmeer, über das man drüber laufen kann, und die großen Flächen von Wasser, auf die man gucken kann. All das übt einen gewissen Reiz aus auf die Menschen, die dort leben.
Natürlich, das sieht man doch. In Bayern sind Berge und die haben alle einen begrenzten Horizont. Hier haben wir das nicht.
Wie auch immer das gemeint ist. Aber auch die, die dort Urlaub machen, wissen die Weite zu schätzen.
Mit Weite, die See. Das ist so meine zweite Heimat und ich sitze hier immer gerne am Hafen oder am Strand, gucke in die Ferne und das ist einfach grenzenlos. Man hat keine Barrieren, keine Grenzen.
Ja, man kann den Blick einfach fließen und schweifen lassen und sich seine Gedanken machen. Das hat was, ja, ganz klar.
Es hat schon was, wenn man sich dreht und überall hier ist alles frei und offen, ja.
Im Wind drehen sich die Mühlen, die Fischer fahren hinaus. Am Deich hat mancher Binnenländer längst sein Ferienhaus.
So ist das mit der Weite. Die hat Ostfriesland berühmt gemacht. Weit über das weite Land hinaus.
Weit, weit, weit. Weit, weit.
Weit. Weite Landschaften, an vielen Orten noch ursprüngliche Natur und einen Hauch von Rebellion rund um Gorleben, das ist das Wendland. Bis zur Wende 1989 war der Landkreis Lüchow-Dannenberg von zwei Seiten eingeschlossen von der DDR. Entwicklung war schwierig. Vielleicht ist deshalb das Wendland auch heute noch ein ganz besonderer Ort. Unser Reporter Dirk Drazewski hat mit Floßfahrern, Wohnmobilcampern und Naturschützern gesprochen.
Die Weite auf der Elbe ist eigentlich immer zu spüren.
Und dann finde ich auch die Weite gut, die eigentlich die Wälder betreffen.
Beginnen wir unsere Reise durch das Wendland bei Hitzacker an der Elbe. Ein gut 4x10 Meter großes Floß mit gemütlicher Sitzecke, Sonnensegel und einem erhöhten Steuerstand schippert kraftvoll stromaufwärts. Das Museum Altes Zollhaus bietet Floßfahrten zur Geschichte auf der Elbe an. Am Steuer Museumsleiter Klaus Lehmann. Rote Jacke, die Brille sitzt leicht schief, graue Haare wehen im Wind.
Der Fluss hat was Grenzenloses, was breit Angelegtes, auch wenn das Wasser niedrig ist.
Er lächelt, wenn er über die Elbe schaut. Weite Landschaft. Hüben und drüben ragen einige Hausdächer über die Deiche. Radfahrer sind unterwegs auf beiden Seiten der Elbe. Doch das war nicht immer so. Bis zum Mauerfall war die Elbe Grenzfluss. Die Menschen in der ehemaligen DDR kamen gar nicht ans Wasser.
Genau das ist eigentlich auch der Punkt. Vor 29 Jahren hatte der Fluss eine Westrichtung, weil man nicht wusste, was ist eigentlich auf der anderen Seite. Und seit 29 Jahren hat man das Gefühl, der Fluss hat diese Weite, weil man eine Vorstellung auch von dem hat, was sich dahinter abspielt.
Der Fluss schlängelt sich durch die breiten Elbtalauen, gesäumt von kleinen weißen Stränden zwischen den Buhnen. Alte, knochige Eichen stehen am Rand. Die Landschaft zieht Touristen an.
Ja, wir wollen hier viel Radfahren, das ist unser Ziel.
Nicht nur an der Elbe, sondern auch von Dorf zu Dorf. Von Tolstefanz über die Jahren nach Kröte oder einfach auf kleinen Wegen durch die Feldmark. Wiesen, Wälder, Ackerflächen säumen den Weg. Diese Landschaft kennt Klaus Mayhack seit seiner Jugend. Der Hobbyfotograf und Naturschützer steht im karierten Hemd mit seinem älteren, moosgrünen Herrenrad am Jetzeldeich, einem kleinen Zufluss der Elbe.
Und ich habe auch noch die Zeit vor dem Kanalbau der Jetzel erlebt.
In den 1960er Jahren wurde die Jetzel gebändigt. Für den Hochwasserschutz wurde der Fluss zwischen Wustrow, Lüchow, Dannenberg und Hitzacker eingedeicht.
Und da war es noch eine andere Weite. Da gab es noch unendlich weite Wiesen mit Zaunkoppeln und ein paar Gräben dazwischen. Also da kann ich mich gerne noch dran erinnern und die vermisse ich.
Doch nach wie vor bietet das Wendland Natur pur. Viele Tiere sind auf offene Landschaften angewiesen. Wiesenbrüter zum Beispiel, um rechtzeitig flüchten zu können. Klaus Mayhack hebt seine Kamera mit dem langen grauen Teleobjektiv hoch, schaut durch den Sucher, drückt den Auslöser. Dann blickt er auf das digitale Display.
Der Kranich, der auch eine gewisse Sichtentfernung braucht, um zu erkennen, da kommt ein Feind, der hat sich doch ganz gut entwickelt, auch in unserem ja immer mehr kultivierten Wendland.
Doch Touristen empfinden die weite Natur immer noch als einzigartig. Viele sind mit dem Wohnmobil unterwegs, stehen in Hitzacker dicht und eng gedrängt auf einem Parkplatz, sind trotzdem begeistert.
Weite, würde ich sagen, wenn man unendlich überall weit hingucken kann. Freie Landschaft, keine Häuser, wie wir es in Frankfurt haben. Das ist für mich Weite. Freiheit ist alles hier. Schön.
Die Sonne lässt die Auen erstrahlen. Auf dem nahegelegenen Elbdeich steht eine Radfahrerin, schaut verträumt in die Landschaft.
Ja, Weite ist auf jeden Fall schön und man weit gucken kann.
Wer Weite bei uns im Norden erleben will, der sollte auch das Moor besuchen. Früher wurde es mühselig trockengelegt und urbar gemacht. Heute soll es renaturiert werden. Fast 95% der einstigen Moore in Niedersachsen sind bereits verschwunden. Um die letzten Reste kümmert sich unter anderem die staatliche Moorverwaltung mit Sitz im emsländischen Meppen. Hedwig Ahrens hat den Leiter der Behörde ins Burtanger Moor begleitet.
Wer im Moor in die Weite schauen will, sollte den Aussichtshügel im Dahlum-Wiedmarscher Moor besuchen. Der Leiter der staatlichen Moorverwaltung, Eberhard Masch, hat den 6 Meter hohen Hügel als Treffpunkt vorgeschlagen.
Ja, der Blick ist eben so, dass wir hier bis auf ganz wenige Gebäude, die man irgendwo am Horizont sieht, die man fast an einer Hand abzählen kann, tatsächlich auch mal eine Landschaft haben, die anscheinend völlig unbeeinflusst ist von irgendeinem menschlichen Tun oder menschlichen Siedlungen. Also ich finde es sehr beeindruckend. Das ist eben eine Landschaft, eine Fläche, die man in der Größenordnung hier ja, in unserem Raum eigentlich kaum antrifft.
Über die flache Ebene weht ein frischer Wind. Schafe knabbern zwischen der Heide Gräser und halten die Fläche frei von Baumbewuchs. Die Rede ist von mehr als 1.500 Hektar Naturschutzgebiet. Maschs Aufgabe ist es, dieses Hochmoor zu renaturieren.
Das heißt also, Weite, große Fläche, die keine höheren Strukturen beinhaltet, ist hier auch tatsächlich Naturschutzziel und auch Auftrag für uns.
Und das betrifft nicht nur das Dahlum-Wiedmarscher Moor. Maschs Behörde ist für insgesamt 17.600 Hektar Moor in Niedersachsen zuständig.
Das geht also einmal von den zentralostfriesischen Mooren über die Moore oben im Bereich zwischen Papenburg und Oldenburg, also entlang des Küstenkanales, dann hier im Bereich Burtanger Moor. Und dann ja, rüber in die Dümmerniederung und ran Teile der Diepholzer Moorniederung. Das sind so unsere Schwerpunkträume.
Während die Moore Jahrtausende natürlich wachsen konnten, setzte nach dem Ersten Weltkrieg die Kultivierung ein. 1954 startete im Emsland der Torfabbau. Jetzt will die Moorverwaltung die Hochmoore wiederbeleben und die Landschaft renaturieren. Für die Wiedervernässung wird das Regenwasser auf den Flächen gestaut. Obwohl die Trockenheit in diesem Sommer den Mooren zugesetzt hat, ist die Fläche rund um den Aussichtshügel grün geblieben. Masch kontrolliert nicht nur regelmäßig die staatlichen Moore in Niedersachsen, er steht im engen Kontakt mit der Natur und genießt die weite Landschaft.
Unser Arbeitsalltag beginnt morgens um 7, sodass ich auch durchaus relativ früh in den Flächen draußen bin. Und ich nehme das natürlich auch für mich positiv auf. Und wenn ich hier draußen bin und das hier sehe, was sich hier entwickelt, vor allen Dingen, weil ich eben auch die Hintergründe kenne, weil ich weiß, was in der Fläche passieren soll. Die Fläche redet mit mir. Ich sehe Details, die ich nicht nur so als Besucher und Landschaftseindruck mitnehme, sondern eben als Leiter der Moorverwaltung mit der Frage, ist es gut, kann es besser gemacht werden, wo stehen wir, wo wollen wir hin?
Eberhard Masch kommt aus der Landwirtschaft und hat sich an der Uni Göttingen mit Tierhaltung beschäftigt. Seit 1994 arbeitet und lebt er für das Moor.
Ich muss sagen, nach 24 Jahren mache ich das nicht nur gerne, sondern ich finde das einen ganz tollen Job. Das ist wirklich die Aufgabe, die ich mir eigentlich fürs Leben gewünscht habe, ohne dass ich es vorher wusste.
Typisch Norddeutsch, Leben in der Weite. Das ist unser Thema heute. Auf dem Land leben in Niedersachsen viel mehr Menschen als in der Stadt. Und es sind Frauen, die dort zu den tragenden Säulen des Gemeinwesens gehören. Sie prägen das Landleben mit ihrem sozialen und ehrenamtlichen Engagement. Viele sind organisiert. 30.000 allein im Landfrauenverband Weser-Ems, 70.000 im Landfrauenverband Hannover. Sie alle machen sich Gedanken über ein Leben auf dem Land, wollen es mitgestalten und weiterentwickeln. Darüber habe ich mit der Vorsitzenden des Niedersächsischen Landfrauenverbandes Hannover gesprochen, Elisabeth Brunkhorst. Frau Brunkhorst, Landfrauen leben zumeist auf dem Land, im Gegensatz zur Stadt. Was bedeutet das für die Landfrauen und ihre Familien?
Ja, das bedeutet auf der einen Seite einen ganz großen Vorteil. Man hat eine wunderbare Entschleunigung auf dem Land, hat Tradition, die Kinder leben in der Natur. Da ist noch das gemeinsame Spielen im Dorf gefragt. Der Nachteile sind natürlich Infrastruktur, Arbeitsmarkt, immer noch ungleiche Chancen zwischen Stadt und Land, die weiten Wege. Was natürlich bedeutet, dass man gerade auf dem Land und im Dorf aufeinander angewiesen ist, auch mal Fahrgemeinschaften organisiert. Und ich denke, das ist gerade für Landfrauen und für uns auch ein großer Vorteil, auch dass man sich im Dorf einfach noch trifft, miteinander spricht, so diesen direkten Weg zueinander hat. Wir haben bei unseren Landfrauen Verbraucher und Erzeuger zusammen in einem Verein, direkt miteinander zu sprechen und nicht über Dritte. Das sind ganz tolle Möglichkeiten, die wir da haben.
Also Weite hat auch was mit Vernetzung zu tun, höre ich da heraus.
Genau, ganz wichtig finden wir. Mhm. Also Vernetzung ganz wichtig. Was dazu kommt, ganz, ganz wichtig, ist das große Ehrenamt. Denn das Ehrenamt, ist der soziale Kleber eines Dorfes. Ohne die Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren würden, würde dieses Dorfleben gar nicht so passieren können.
Wenn man das nochmal so ein bisschen auf den Punkt bringt, Landleben in der Weite, Stadtleben, da ist es auch ein bisschen eng. Welches Lebensgefühl ist für die Landfrauen damit verbunden?
Ja, Weite im weiteren Sinne, das ist natürlich die Landschaft, das ist Platz, das ist ein weiter Horizont, das ist eine Naturverbundenheit, Bodenständigkeit, das ist aber auch einfach dieses Durchatmen mal können. Diese Freiheit der Weite auf dem Land ist gut für Körper, Geist und Seele und ich für meinen Teil möchte es nicht missen und denke, das ersetzt auch so manchen Arztbesuch.
Mhm. Und haben ja Landfrauen immer noch so ein bisschen vielleicht den Touch von was Altmodischem. Ländlichkeit wird immer noch assoziiert mit was Zurückgebliebenem. Was entgegnen Sie denn da?
Das ist so. Wir haben auch ein Image, müssen wir ganz ehrlich sagen, das immer noch sagt, naja, Landfrauen, die können tolle Torten backen und die kommen ja alle nur von landwirtschaftlichen Betrieben. Das ist ein Punkt, wo wir ganz stark dran arbeiten müssen. Wir können das richtig gut, wir können tolle Torten backen, aber wir können einfach noch viel, viel mehr. Eine weite Entwicklung sehen ist, dass das Ehrenamt gestärkt wird, dass wir eine gute Vereinsarbeit in Zukunft hinbekommen, dass wir gerade auch die Vorstände in die Zukunft bringen müssen, weil es immer weniger Menschen gibt, die wirklich auch aktiv in die Vorstandsarbeit gehen wollen. Da haben wir ein Fit fürs Ehrenamt ins Leben gerufen. Da werden Frauen speziell geschult in Vereinsarbeit, in Teamwork, in modernen Medien, sie einfach da mitzunehmen. Und dann ist es natürlich Öffentlichkeitsarbeit ganz, ganz wichtig. Wir machen eine extrem gute Arbeit, aber wir müssen einfach noch lernen, das besser zu kommunizieren und einfach lauter zu werden und vielleicht auch ein bisschen frecher.
Mhm. Welche Herausforderungen gibt es jetzt und in der Zukunft?
Das ist natürlich das Image aufzupolieren, das ist die jungen Landfrauen, die sich gerade eben überall im Land finden, dass wir die mitnehmen. Dann ist es das große Thema Integration, das uns natürlich in Zukunft auch weiter begleiten wird, auch auf dem Land, dass wir da sind. Die Daseinsvorsorge natürlich und in Zukunft einfach die Frauen für die Landfrauenarbeit zu begeistern. Für uns ist es ganz wichtig, Frauen hungrig auf Landfrauenarbeit zu machen, sei es die Arbeit vor Ort in den Ortsvereinen mit der tollen Gemeinschaft, mit der Bildungsarbeit. Das sind wunderbare Vorträge, Kreativkurse, Reisen und vieles, vieles mehr und natürlich die tolle Gemeinschaft, die man nutzen kann. Aber mit dem Beitrag, mit dem Mitgliedsbeitrag unterstützt man eben auch die politische Arbeit, in der sich die Landfrauen für die Belange, für die Frauen und Familien im ländlichen Raum einsetzen.
Leben auf dem Land, das war die Vorsitzende des Niedersächsischen Landfrauenverbandes Hannover, Elisabeth Brunkhorst. Weite ist eine Kategorie der Landschaft, aber auch von seelischen Innenräumen. Die meisten Menschen fühlen sich wohl, wenn sie genügend Raum haben. Das gilt in Beziehungen zu anderen, aber auch zu uns selbst. Enge, im Gegensatz dazu, kann wortwörtlich beengend sein oder gar beängstigend. Denn Enge hat auch viel mit Angst zu tun. Wer weit werden möchte, überwindet Ängste. Wer sich entwickeln möchte, erweitert seine Grenzen. Beim Theaterspiel zum Beispiel. Und ganz am Anfang unseres Lebens, bei der Geburt. Helgard Füchsel betrachtet das Thema Weite aus zwei verschiedenen Perspektiven.
Die Hebamme Ellen Matzdorf hilft seit über 20 Jahren Frauen beim Gebären. Selbstbestimmt und außerhalb von Kliniken. Jahrelang leitete sie ein Geburtshaus in Oldenburg. Sie hat schon viele natürliche Geburten begleitet. Das Leben eines Menschen beginnt im Mutterleib mit großer Enge, sagt sie.
Die Gebärmutter ist ja immer nur so groß, wie das Baby den Platz braucht. Das heißt, die Gebärmutter umschließt das Baby immer ganz extrem und es hat ständig überall Berührung und damit auch Begrenzung und damit auch Enge. Und wenn das Baby wächst, dann wächst die Gebärmutter entsprechend mit, aber nicht so, dass man jetzt sagen kann, so ein Baby hat ganz viel Platz in der Gebärmutter.
Bei der Geburt, wenn sich das Kind Millimeter für Millimeter durch den Geburtskanal schiebt, wird es dann noch einmal besonders eng. Auf das Kind wirkt großer Druck. Das habe seinen Sinn.
Das kann man an der Haut sehen, dass teilweise die Haut weiß wird, weil der Körper der Mutter ganz viel Druck auf das Kind ausübt. Und dadurch werden ganz viele Nervenrezeptoren stimuliert. Dadurch hat das Kind wie bei einer Massage ganz viel Berührung und ganz viel Enge und damit eben Druck. Und dann ist das Baby raus aus dem Körper und ich denke, dass es diesen extremen Druck auch braucht, um dann in der Weite klarzukommen, weil ich denke, es wird auch eine Menge Adrenalin produziert in dieser Zeit, die dann auch dazu führt, dass das Kind sich gut umstellen kann auf den Kreislauf außerhalb der Gebärmutter.
Nach der Geburt brauchen Säuglinge absolute Nähe. Davon ist die Hebamme überzeugt. Je intensiver die Nähe, desto leichter falle es den Kindern später in die Welt hinauszugehen.
Wenn das also wirklich bedingungslos befriedigt wird, dann sind sie eher bereit, bei einem natürlichen Zeitpunkt, den wir bei jedem Kind zu einem anderen Alter finden, bereit, in die Weite zu gehen und auf Abstand zur Mutter zu gehen. Nicht auf Abstand, weil sie nicht mehr mögen, sondern auf Abstand, weil sie sich trauen, in die Weite zu gehen, weil sie vorher diese Geborgenheit und diese Enge und diese Nähe hatten.
Sich etwas Neues zutrauen, Reisen ins Unbekannte. Solche Erfahrungen suchen Menschen im Laufe ihres Lebens immer wieder. Viele Schauspieler beispielsweise müssen Lampenfieber überwinden, bevor sie auf die Bühne gehen. Die Ängste engen ein, sie zu überwinden, befreit und schafft ein Gefühl von Weite. Das kennen auch die Laiendarsteller in der Theatergruppe der Bürgerbühne Wilhelmshaven. Der Theaterpädagoge Frank Fuhrmann von der Landesbühne Nord hat hier Menschen aus verschiedenen Generationen und Herkunftsländern zusammengebracht und mit ihnen ein Stück zum Untergang der Titanic erarbeitet.
So, die Ansage kam so, in der dritten Klasse gibt es jetzt einen Tanzkurs.
Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind und mit uns tanzen wollen. Wir haben einfach mal einen langsamen Walzer vorbereitet. Da frage ich einfach mal schnell, wer von Ihnen hat denn schon Tanzerfahrungen?
Die junge Darstellerin überwindet sich und leitet das Publikum zum Tanzen an. Der Theaterpädagoge Frank Fuhrmann bringt die Laien bewusst an ihre Grenzen.
Naja, ich glaube, dass das Lernen häufig so funktioniert. Neue Erfahrungen zu machen bedeutet einfach auch immer manchmal ein Stück über seine Grenzen hinauszugehen und neue Sachen zu entdecken. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt dabei.
In der Theaterpädagogik sei der Prozess wichtig, wenn das Stück entsteht. Dabei gibt es viele Ängste, sagt Frank Fuhrmann. Das Publikum könnte einen Darsteller nicht verstehen. Eine akrobatische Vorführung kann schiefgehen oder eine Pointe kommt nicht an. Ein wenig Lampenfieber ist aber wichtig für eine gute Aufführung, sagt der Theaterpädagoge.
Wenn man dann hört, da kommen jetzt die Zuschauer auf die Tribüne und es geht gleich los. Das ist zwar verschieden bei den Menschen, aber trotzdem gibt es dann nochmal so ein Kribbeln im Bauch. Und dieses Kribbeln ist, glaube ich, auch notwendig, um wirklich etwas Schönes, Lebendiges abzuliefern.
Vor kurzem hat er in Jever einen Workshop für Kinder und Jugendliche zum Thema Angst geleitet. Dazu hatten alle etwas zu sagen.
Wenn wir ein Thema behandeln bei einem Theaterworkshop, dann bedeutet es ja auch, dass wir uns austauschen über unsere persönlichen Erfahrungen mit dem Thema. Und das erweitert einfach den Horizont.
Immer wieder sagen Teilnehmer aus den Workshops ihm, dass sie gar nicht nur wegen des Theaterspielens gekommen sind. Sie wollen Ängste abbauen und im wirklichen Leben Dinge erreichen. So gesehen ist das Theaterspiel ein Weg in die Weite.
Weite und Licht, das ist das vielleicht bestimmendste Element norddeutscher Landschaften. Das Leuchten, die fliegenden Wolken, das satte Grün, offen bis zum Horizont. Und diese typisch norddeutschen Landschaften sind auch in einer Kunstsammlung zu entdecken, die der Norddeutsche Rundfunk nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut hat. Unter dem Titel Weite und Licht wird ein Teil dieser Sammlung immer wieder im Sendegebiet des NDR gezeigt. Und Branka de Feer ist dafür zuständig. Frau de Feer, wie viele Bilder werden da gezeigt?
Wir haben jetzt in der Ausstellung Weite und Licht Landschaftsbilder. Und das sind jetzt etwa 130 und die schicken wir mit der Sonderausstellung rund um Sendegebiet.
Welche Künstler sind in dieser Sammlung denn vertreten?
Also ich denke, es sind bekannte Namen dabei. Das wäre zum Beispiel Paula Modersohn-Becker natürlich, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff. Das sind große Namen. Und dann gibt es auch sehr interessante Bilder von Künstlern, die wir weniger kennen. Das sind norddeutsche Künstler, zum Beispiel Thomas Herbst, den ich sehr schätze, einer der ältesten. Das ist Jahrgang 1848. Das ist auch das früheste Bild aus der Sammlung. Marie Hager, eine Mecklenburgerin, die heute auch wenig bekannt ist, aber auch immer mehr bekannter wird. Wir haben aber auch junge Künstler, zum Beispiel Kai Quedens, den schätze ich sehr. Das ist ein Künstler, Jahrgang 1965, der lebt auf Föhr. Das ist also eigentlich eine Mischung. Was sich angefunden hat, wurde zusammengetragen und dann teilweise ergänzt.
Wie hat denn dieser Sammlungsvorgang stattgefunden?
Der NWDR hat sich ja gleich nach seiner Gründung entschieden, Kunst zu sammeln. Und da hatte man tatsächlich drei Sammlungsaspekte. Man wollte die damals zeitgenössische Kunst sammeln. Das war die ganz moderne Kunst der 50er Jahre, die abstrakte Kunst. Man wollte die Expressionisten sammeln und da vor allen Dingen die, die einen norddeutschen Bezug haben. Das sind die Brücke-Expressionisten. Und dann ein drittes Standbein war die Hamburger Künstler aus der Region. Und man hat sich auch gesagt, das finde ich den schönsten Gedanken eigentlich, wir als Funkhaus, wir arbeiten ja mit Musikern jeden Tag, wir arbeiten mit Schauspielern, wir wollen auch die bildenden Künste in unserem Haus integrieren. Und das soll mehr sein als eine Skulptur im Vorgarten.
Welche besondere Rolle spielt denn jetzt die Weite norddeutscher Landschaften in Weite und Licht?
Das ist eine interessante Frage, denn die Weite ist ja das, was wir in der Landschaft im Norden vorfinden. Die Weite steht quasi für den Norden. Aber in der Moderne hat man sich ja gerade von dem alten Nachahmungsprinzip innerhalb des Bildes abgewandt. Denn was auf die Leinwand übertragen wird, ist nicht mehr das, was wir sehen, sondern das wird verändert. Es wird zum Beispiel sehr dicht rangeholt und die Horizontlinie wandert nach oben. Schönstes Beispiel sind die Hamburger Sezessionisten. Das ist eine Künstlergruppe, die hatten direkt Richtlinien, wie sie ihre Landschaften malen. Und da hieß es immer, die Horizontlinie müsste im oberen Drittel liegen. Und wenn sie da liegt, dann haben wir eher das Gefühl, dass die Landschaft auf uns kommt und dass man nicht sozusagen einen niedrigen Horizont hat, wo man die ganze Weite erfasst.
Wie muss sich das denn jetzt der Besucher dieser Sammlung vorstellen? Was bekommt er denn an Landschaft zu sehen? Erkennt er überhaupt norddeutsche Landschaften wieder?
Ja, natürlich. Es gibt ja alles in der Sammlung. Es gibt natürlich auch Künstler, die weiterhin, zum Beispiel sehr bekannt ist ja auch Otto Modersohn. Da ist natürlich die Weite zu sehen, wie wir sie kennen, also mit der klassischen Zentralperspektive. Was weiter hinten ist, die Mühle und so weiter, ist sehr klein und was vorne ist, ist sehr groß. So wird ja traditionell die Weite dargestellt. Aber es gibt natürlich auch Bilder, wo wir eine veränderte, eine vielleicht sagen wir mal dekorative Landschaft sehen. Ich erinnere mich jetzt an ein Bild von Fritz Kronenberg. Sein Standort war die Nordspitze von der Insel Sylt, List. Und das wäre ja nun ein Punkt, wo man die unendliche Weite sehen müsste. Wenn wir uns vorstellen, wir stehen auf der Nordspitze von Sylt und sehen im Grunde nur noch das Meer. Und er hat auch eine sehr hohe Horizontlinie angebracht und hat dann eine ganz dekorative Wattlandschaft gemalt. Das heißt, die ganze Leinwand ist eigentlich das, was wir auf dem Boden sehen, so wie man, wenn man es sich hochgeklappt vorstellt.
Wie ist das heute? Sammelt der NDR noch immer norddeutsche Kunst?
Nein, er sammelt eigentlich nicht mehr. Wie wir unsere Sammlung erweitern können, und das machen wir, das ist zum Teil durch Tausch. Also das heißt, wir haben ja diese große Kunstsammlung, wo auch Porträts und so weiter vorhanden sind. Und da haben wir hin und wieder ein Bild aus dem großen Konvolut genommen, was keine Landschaft war, und in den Kunsthandel gegeben und gegen ein Landschaftsbild von einem zeitgenössischen Künstler getauscht. Wir haben letztens ein Bild geschenkt bekommen von der Galerie Gerzen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Auch eine sehr weite Wattlandschaft, eine Wattwanderung ist dort zu sehen. Von Rasmus Hirt, ein ganz aktueller Künstler. Das Bild ist von 2016. Also das ist jetzt auch unser neuestes. Das ist sehr schön, dass wir das bekommen haben. Aber der NDR hatte ja damals die Auflage, überschüssige Gelder in Kultur zu stecken. Und die Gelder sind jetzt nicht mehr überschüssig. Insofern können wir auch keine Bilder mehr anschaffen.
Die Ausstellung Weite und Licht ist ja regelmäßig zu sehen. Zurzeit wird sie in Jesteburg in der Stiftung Kunststätte Bossart gezeigt. Wie ist denn die Resonanz des Publikums?
Die Leute mögen die Bilder, die mögen die Landschaften. Die erkennen zum Teil ihre eigenen Landschaften wieder. Und das ist das, was sehr viele anspricht. Es ist ja keine erklärungsbedürftige Kunst. Man kann die Ausstellung genießen ohne jegliches Vorwissen. Es sind schöne, leuchtende Farben. Jeder liebt die Landschaft. Die Resonanz ist immer groß.
Kunsthistorikerin Branka Dufair über die Kunstsammlung des NDR Weite und Licht. Unsere Sendung Typisch Norddeutsch zu Hause in der Weite geht damit zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Petra Pfeil. Nächste Woche gibt es an dieser Stelle eine neue Ausgabe von Unser Thema. Machen Sie's gut.